Das Buch basiert auf den, der Unterricht basiert auf den Werken von Baal Sulam. Wir lernen die Freiheit, Überschrift der Wille zu empfangen, Existenz aus Nicht-Existenzmaterial, könnt ihr finden in Arvut. Der Wille zu empfangen, Existenz aus Nicht-Existenz. Um hier auf wissenschaftliche Weise einen Schritt voranzukommen, brauchen wir nur die Weisheit der Kabbalah. Denn alle Lehren der Welt sind in ihr enthalten. In Bezug auf spirituelle Lichter und Gefäße lernen wir, dass sich die primäre Neuerung aus der Perspektive der Schöpfung, die er aus Nicht-Existenz erschuf, auf einen einzigen Aspekt bezieht, der als Wille zu empfangen definiert wird. Alle anderen Dinge der gesamten Schöpfung sind keine Neuerungen. Es handelt sich nicht um Existenz aus Nicht-Existenz, sondern um Existenz aus Existenz. Das bedeutet, dass sie direkt aus seinem Wesen hervorgehen, so wie das Licht aus der Sonne hervorgeht. Auch hier gibt es nichts Neues. Denn nach außen erstreckt sich nur das, was sich auch im Kern der Sonne befindet. Der Wille zu empfangen ist jedoch eine völlige Neuheit. Vor der Schöpfung gab es so etwas nicht. Da er überhaupt keinerlei Willen zu empfangen hat, da er allem vorausgeht, von wem sollte er also empfangen? Aus diesem Grund ist dieser Wille zu empfangen, den er als Existenz aus Nicht-Existenz extrahierte, ein tatsächliches Novum, Neuheit. Aber alles andere kann man nicht Schöpfung nennen. Daher werden alle Gefäße und Körper sowohl aus den spirituellen als auch aus den physischen Welten als spirituelle oder körperliche Substanz betrachtet, deren Natur der Wille zu empfangen zugrunde liegt.
Verstanden? Ja? Gut, dann weiter.
Überschrift: zwei Kräfte im Willen zu empfangen. Eine anziehende Kraft und eine abweisende Kraft. Wir unterscheiden zwei Kräfte im Willen zu empfangen. Die anziehende Kraft und die abweisende Kraft. Denn jeder Körper bzw. jedes Gefäß, das als Wille zu empfangen definiert wird, ist in der Tat darin begrenzt, wie viel, welche Qualität es empfangen wird. Daher scheinen alle Quantitäten und Qualitäten außerhalb der eigenen Grenzen gegen die eigene Natur gerichtet zu sein und werden deswegen abgelehnt. So wird der Wille zu empfangen, obwohl er als anziehende Kraft gilt, gezwungenermaßen auch zu einer zurückhaltenden Kraft.
Gad Galat.
Ja, Gilad.
Rav, das ist eigenartig. Warum in uns gibt es keine Eigenschaften und des Verlangens zu geben? Wir sind nur das Verlangen zu empfangen, absolut.
Ja.
Damit wir zum Geben kommen, dann müssen wir aus uns rauskommen. Müssen wir irgendwas zwischen uns finden. Warum? Warum in uns gibt es überhaupt nichts bezüglich des Gebens?
Weil das nicht zum Geschöpf gehört. Die Schöpfung dabei, Bar, bedeutet außerhalb des Schöpfers. Deshalb ist es nur der Wille zu erfahren.
Aber damit das aufkommt in uns, dieses Streben zum Geben.
Wir haben Rishimot, wir haben etwas. Aber es sind keine echten Kräfte. Kann ich nichts dazu sagen. Die anziehende Kraft, die abweisende Kraft, all das sind Kräfte, die in der Schöpfung gibt, insbesondere die anziehende Kraft. Weiter.
Ein Gesetz für alle Welten. Obwohl die Weisheit der Kabbalah nichts von unserer körperlichen Welt erwähnt, gibt es dennoch nur ein Gesetz für alle Welten.
Asher kol minei mahutim hagashmiim shebeolamenu.
Bei allen körperlichen Wesen unserer Welt, also bei allem, was sich in diesem Raum befindet, sei es unbeweglich, pflanzlich, tierisch, ein spirituelles oder ein körperliches Subjekt. Und bei deren ganzen Unterschiedlichkeiten, selbst in den kleinsten Teilchen, handelt es sich um nichts anderes als um den Willen zu empfangen. Es ist aus der Perspektive der erschaffenen Schöpfung ihre gesamte besondere Form in Quantität und Qualität begrenzt. Infolgedessen gibt es in ihm eine anziehende und eine abstoßende Kraft. Doch alles, was außer diesen beiden Kräften in ihm existiert, wird als eine Gabe des Wesens betrachtet. Diese Wohltat ist für alle Geschöpfe gleich und stellt keine Neuerung in Bezug auf die Schöpfung dar, da sich Existenz ausdehnt. Sie kann auch keiner bestimmten Einheit zugeschrieben werden, sondern nur den Dingen, die allen Teilen der Schöpfung, ob klein oder groß, gemein sind. Jeder erhält von diesem Reichtum entsprechend der Größe seines Willens zu empfangen. Und diese Größe definiert jedes Individuum und jede Einheit. Damit habe ich das Selbst, also das Ego eines jeden Individuums auf wissenschaftliche, völlig kritiksichere Weise nachgewiesen, selbst entsprechend dem System der fanatischen Materialisten. Von nun an haben wir keinen Bedarf mehr an diesen lahmen, von Metaphysik durchdrängten Methoden. Und natürlich macht es keinen Unterschied, ob diese Kraft des Willens zu empfangen das Ergebnis und Frucht des Materials ist, das sich durch Chemie hervorbrachte oder ob das Material Ergebnis und Frucht dieser Kraft selbst ist. Denn nur durch diese Kraft, die in jedem Wesen und jedem Atom des Willens zu empfangen eingeprägt ist, wird es von seiner Umgebung getrennt und unterschieden. Dies gilt sowohl für ein einzelnes Atom als auch für eine Gruppe von Atomen, die Körper genannt werden. Alle anderen Wahrnehmungen, in denen es mehr als diese Kräfte gibt, mehr als diese Kraft gibt, stehen in keiner Weise mit diesem Teilchen oder dieser Gruppe von Teilchen im Zusammenhang, sondern nur in Bezug auf das. Denn das ist die ihnen vom Schöpfer gewährte Wohltat, die allen Teilen der Schöpfung gemeinsam ist, ohne Unterscheidung bestimmter geschaffener Körper. Jetzt verstehen wir die Angelegenheit der Freiheit des Individuums entsprechend der Definition des ersten Faktors, den wir als Grundlage bezeichneten. In ihr prägten alle vorherigen Generationen, Väter und Vorväter dieses Individuums, ihre Natur ein. Wie wir erklärten, deutet Individuum also auf nichts anderes hin, als auf die Grenzen des Willens zu empfangen, der in eine Molekülgruppe eingeprägt ist. Man sieht, dass alle von den Vorfahren ererbten Neigungen in der Tat nur Grenzen des Willens zu empfangen darstellen. Sie hängen entweder mit der anziehenden oder der mit der abweisenden Kraft in ihm zusammen, die uns als Tendenz zum Geiz oder zur Großzügigkeit, sich unter die Menschen zu mischen oder als Einsiedler zu leben und so weiter, erscheinen. Aus diesem Grund bilden sich wirklich das Selbst, also Ego, das um seine Existenz kämpft. Wenn wir also auch nur eine einzige Tendenz eines Menschen auslöschen, wird das wie die Abtrennung eines echten Organs von seinem Wesen betrachtet. Es wird auch als ein echter Verlust für die gesamte Schöpfung betrachtet, da es keinen anderen wie ihn gibt. Noch wird es jemals wieder jemanden wie ihn auf der ganzen Welt geben. Nachdem wir jetzt das Recht des Einzelnen entsprechend den Naturgesetzen geklärt haben, wenden wir uns der Frage zu, wie es praktisch umzusetzen ist, ohne die Theorie der Ethik und der Staatskunst zu beeinträchtigen. Und das Wichtigste ist, wie unsere heilige Tora dieses Recht anwendet.
Er
schreibt hier, dass jeder bekommt vom aus dem Verlangen zu empfangen in ihn die Wohltat. Man fühlt es auf der Grenze, wenn es keine Grenzen gibt, dann kann man das nicht fühlen.
So kann man das auch sagen, ja?
Ich versuche zu verstehen, die Grenze, das ist die Basis, die Grundlage.
Ich möchte jetzt nicht diese Klärung reinkommen, es reicht uns, was er schreibt.
Kann ich eine andere Frage stellen?
Ja.
Das Verlangen zu empfangen, das entwickelt sich aus der Kraft der Anziehung in ihr oder aus der Kraft, die auch abstößt?
Anscheinend von beiden Kräften.
Ich versuche zu verstehen, was heißt, dass er nicht etwas anzieht, sondern etwas abstößt. Das ist doch auch eine Art der Anziehung.
Ja.
Wie kann man unterscheiden, dass er abstößt oder...
Es formt ihn in Bezug... Also die Gesamtheit, die außerhalb ist und ihn beeinflusst.
Das heißt, mehr abstößt als anzieht?
Das kann auch sein. Weiter.
Überschrift, folge dem Kollektiv. Unsere Schriften sagen, folge dem Kollektiv. Das bedeutet, dass wir verpflichtet sind, überall dort, wo es einen Streit zwischen dem Kollektiv und dem Individuum gibt, nach dem Willen des Kollektivs zu entscheiden. Man sieht also, dass das Kollektiv das Recht hat, dem Einzelnen die Freiheit zu entziehen. Aber wir sehen hier vor einer anderen Frage, die noch ernster ist als die erste Frage. Es scheint, als werfe dieses Gesetz die Menschheit zurück, anstatt sie zu fördern. Denn der größte Teil der Menschheit ist unterentwickelt und die Entwickelten stellen immer eine kleine Minderheit dar. Daher würden die Ansichten und Wünsche der Weisen und Entwickelten in der Gesellschaft, die immer in der Minderheit sind, nie gehört und berücksichtigt, wenn man immer nach dem Willen der Mehrheit, der Unterentwickelten, Unentwickelten und Rücksichtslosen entschiede. Damit würde man das Schicksal der Menschen in Richtung Rückschritt besiegeln, denn sie würde keinen einzigen Schritt vorwärts machen können. Wie jedoch im Artikel der Frieden, Abschnitt, Notwendigkeit mit den Naturgesetzen vorsichtig umzugehen, erläutert wird, sind wir verpflichtet, alle Gesetze zu beachten, die den Unterhalt der Gesellschaft betreffen. Denn wir sind von der Vorsehung zu einem sozialen Leben gezwungen. Und wenn wir dies vernachlässigen, wird sich die Natur an uns rächen, unabhängig davon, ob wir die Gründe für diese Gesetze verstehen oder nicht. Und wir sehen, dass es keine andere Möglichkeit gibt, in der Gesellschaft zu leben, als das Gesetz Folge dem Kollektiv zu beachten, das alle gesellschaftlichen Streitigkeiten in Ordnung bringt. Somit ist dieses Gesetz das einzige Instrument, das der Gesellschaft Nachhaltigkeit verleiht. Aus diesem Grund wird es als eines der natürlichen Mitzvot der Vorsehung betrachtet und wir müssen es akzeptieren und peinlich genau einhalten, unabhängig von unserem Verständnis. Dies ist ähnlich bei den übrigen Mitzvot der Torah. Sie alle entsprechen Gesetzen der Vorsehung, die von oben nach unten zu uns gelangen. Ich habe bereits beschrieben, dass die gesamte Realität, die in der Natur dieser Welt gesehen wird, nur deshalb existiert, weil Gesetze und Verhaltensweisen der höheren spirituellen Welten erweitert und übernommen werden. Jetzt versteht man, dass die Mitzvot der Torah Gesetze und Verhaltensweisen abbilden, die in den höheren Welten festgelegt wurden und somit als Wurzel aller Verhaltensweisen in der Natur unserer Welt gelten. Daher stimmen die Gesetze der Torah immer mit den Gesetzen der Natur in dieser Welt überein, wie zwei Wassertropfen. Somit wurde bewiesen, dass das Gesetz Folge dem Kollektiv ein Gesetz der Vorsehung bzw. der Natur ist.
Das heißt, hier sehen wir, dass er bereits hier uns die Erklärung von der ganzen Schöpfung hergebracht hat. Verstanden? Ja? Was? Nur kurz.
Wie das Gesetz, dass wir hinter der Gesellschaft gehen müssen, übereinstimmt dem Gesetz, dass man keine Neigung des Individuums nutzen darf.
Anscheinbar durch die Bewahrung von jedem Einzelnen und dem ganzen Kollektiv insgesamt, ja.
Ich habe eine Frage, aber ich bin nicht ganz sicher, dass ich eine Antwort finden werde. Höheres Gesetz bezüglich dessen, was er schreibt. Ich finde, dass das Test ist, wie die ganze Welt beherrscht wird, wie die Korrektur hervorgerufen wird. Das ist Test, er schreibt, dass die ganze Welt wird beherrscht wie zwei Wassertropfen in Bezug zu den Gesetzen der höheren Welt. Wie können wir hier in unserem Tropfen ähnlich den höheren Gesetzen werden?
Wir müssen tatsächlich zur Ähnlichkeit kommen, infolgedessen, dass wir in der Natur handeln, und in diese Natur gerade erfüllen wir unsere Funktion, richtig, auf die richtige Art und Weise. Dann nennt sich, dass wir kamen zur Korrektur, zum Ende der Korrektur von uns. Ja.
Am Anfang dieses Abschnitts stellt er eine Frage und sagt, wenn man hinter dem Kollektiv geht, dann muss die Menschheit ignorieren. Aber er antwortet nicht auf diese Frage. Das sind die Gesetze der Natur, sagt er, und so funktioniert es. Was macht man mit dieser Frage? Ist es wirklich so, dass die Menschheit ist, das Schicksal zu degradieren?
Wenn man dem Kollektiv folgt?
Ja, das steht jetzt schon geschrieben. Wenn die Menschheit hinter dem Kollektiv geht, dann degradiert dieses.
Ja.
Aber er antwortet nicht auf diese Frage. Er sagt, dass es einfach ein Gesetz ist.
Ja, das ist ein Gesetz, wo letzten Endes verstehen wir, dass wir hinter einem Individuum gehen sollen.
Das heißt, wenn man wirklich hinter dem Kollektiv geht, dann... Das ist das, was wir sehen, was um uns herum passiert?
Ja, Sie werden dabei lernen.
Dann eine andere Frage. Wie können wir zeigen der ganzen Menschheit, dass die degradieren, sich degradieren und nicht sich entwickeln? Weil wenn wir mit den Menschen sprechen, mit den heutigen Menschen, dann sagen die, gucken Sie mal, wir kommen voran, wir entwickeln uns dies und das andere.
Gut, wir sind doch nicht zur Erkenntnis des Bösen gekommen.
Das heißt, außer den Leiden, ohne den Leiden können Sie nicht zur Empfindung des Bösen gelangen?
Niemals, bei keinem. Alles? Wunderbar.
Was ist das für ein Individuum, das man hinter dem Individuum folgen sollte?
Und scheinbar derjenige, die große Indegeneration, der sich offenbart, zeigt, der durch alle akzeptiert wird.
Das heißt, hier sollte man nicht über den Individuum sprechen?
Im Moment gehen wir nicht hinter einem Individuum, ja?
Ja, jetzt folgen wir nicht dem Individuum. Aber gibt es überhaupt dieses Individuum, diese Persönlichkeit?
Nein.
Wann wissen wir, wann dieses Individuum dann erscheint?
Es offenbart sich in irgendeiner Form.
Und dann müssen die diese annehmen wie der Einzigste?
Scheinbar ja.
Und er muss das beweisen?
Scheinbar ja. Verstanden? Gut, Nif.
Überschrift, ein Weg der Tora und ein Weg des Leidens. Doch dies klärt noch nicht unsere Frage nach dem Rückschritt, der sich aus diesem Gesetz ergibt. Aber wir wollen unbedingt Wege finden, um diesen Widerspruch zu beheben. Deswegen ist die Vorsehung aber kein Verlierer, denn sie umschließt die Menschheit auf zwei Wegen. Dem Weg der Torah und dem Weg des Leidens. Somit sind die kontinuierliche Entwicklung und der Fortschritt des der Menschheit in Richtung Ziel ohne Vorbehalte gewährleistet. In der Tat ist Folgung dieses Gesetzes eine natürliche und notwendige Verpflichtung.
Das bedeutet, die Natur in jedem Fall treibt uns an, nach vorn, damit wir dieses Gesetz erkennen. Wir haben drei Fragen. Baltikum 3.
Danke, Raf. Also ich wollte einfach verstehen, so eine Sache. Wenn in dieser Welt zum Beispiel, wenn es eine Minderheit gibt, die klüger ist oder reicher ist oder mehr Macht hat, und das heißt, wenn diese Minderheit die Mehrheit ausnutzt, dann kennen sie einfach nicht dieses Gesetz, welches sich offenbaren muss nur in der Erlangung. Oder ist es irgendwie anders?
Sie wollen dieses Gesetz nicht akzeptieren. Du musst ja verstehen, wenn ich Kräfte habe, ich habe jegliche auch Mittel, dann werde ich mit der Welt tun, was ich will.
Aber dieses Gesetz wird erreicht nur in der spirituellen Erlangung?
Ja.
Wird erreicht nur in der spirituellen Erlangung, ja?
Ja.
Danke.
Gut, Frauen, Englisch 1.
Yes, hello, dear Rav. I have a question that has been lingering for a long time, and I think this article will.
Ich habe eine Frage, was mich schon lange beschäftigt. Dieser Artikel wird mir helfen, das zu klären. Der Frage bezüglich der Annullierung meiner selbst. Viele Menschen. Es sieht so aus, dass sie schon die Eigenschaft des Gebens haben. Und ich nehme an, dass sie das schon lange haben. Können wir uns die Eigenschaften des Gebens aneignen? Ist das etwas, was wir uns aneignen können und einander übermitteln können?
Ja. Das ist das, was wir eigentlich tun in unserer Verbindung im Zehner, in unserer gemeinsamen Arbeit. Gut, wunderbar. Weiter, Nif.
Abschnitt, das Recht des Kollektivs, dem Einzelnen die Freiheit zu entziehen. Wir müssen weiter analysieren. Die Dinge sind gerechtfertigt, wenn es um Angelegenheiten zwischen Menschen geht. Dann können wir das Gesetz Folge dem Kollektiv akzeptieren, und zwar durch die Verpflichtung der Vorsehung, uns immer um das Wohlergehen und das Glück der Gesellschaft zu kümmern. Doch die Tora verpflichtet uns, das Gesetz folge dem Kollektiv, auch bei Streitigkeiten zwischen den Menschen und dem Schöpfer zu befolgen, obwohl diese Angelegenheit scheinbar nichts mit der Gesellschaft zu tun hat. Die Frage bleibt also bestehen. Wie können wir dieses Gesetz rechtfertigen, das uns verpflichtet, die Ansichten der Mehrheit zu akzeptieren, die bekanntlich unentwickelt ist, und die Ansichten der Entwickelten zu verwerfen, die immer die Minderheit bilden? Wie wir im zweiten Traktat aufzeigten, wurden Torah und Mitzvot nur gegeben, um Israel zu reinigen und um in uns den Sinn für die Erkenntnis des Bösen zu entwickeln, das uns bei der Geburt eingeprägt wurde und allgemein als Selbstliebe definiert wird. Es dient dazu, zum absoluten Guten zu kommen, das als Nächstenliebe definiert wird und die der einzige Weg zur Schöpferliebe ist. Dementsprechend werden die Mitzvot zwischen Menschen und Schöpfer als Werkzeuge betrachtet, die den Menschen von der für die Gesellschaft schädlichen Selbstliebe abtrennen. Somit hängen die Streitfragen zu den Mitzvot zwischen Mensch und Schöpfer mit den Problemen der Nachhaltigkeit der Gesellschaft zusammen und fallen ebenfalls in den Rahmen von Folge dem Kollektiv. Jetzt verstehen wir den Unterschied zwischen Halacha, jüdisches Gesetz, und Agada, Legenden. Denn nur in der Halachot gilt das Gesetz individuell und kollektiv, Halacha als das Kollektiv. In der Agada ist das nicht so, denn ihre Angelegenheiten stehen über jenen, welche die Existenz der Gesellschaft betreffen. Sie befassen sich mit dem Verhalten der Menschen in Angelegenheiten, die den Menschen und den Schöpfer betreffen, also mit jenem Teil, in welchem die Existenz und das physische Glück der Gesellschaft keine Bedeutung haben. Es gibt also keine Rechtfertigung für das Kollektiv, die Meinung des Einzelnen für nichtig zu erklären, und jeder wird das tun, was in seinen Augen richtig ist. Doch die Halachot, die sich mit der Einhaltung der Mitzvot der Tora befassen, stehen unter der Aufsicht der Gesellschaft, da es keine Ordnung geben kann, außer durch das Gesetz Folge dem Kollektiv.
בסדר.
לא, לא.
נו, נסיים כאן בינתיים.
גוד, תן, מחווה שלוס. תעמד?
לא נורא, כן?
Willst du noch was fragen?
Vielleicht die Antwort nicht jetzt, vielleicht nächstes Mal. Es ist nicht klar, das, was hier geschrieben steht. Was wurde gesagt in Agada?
Agada, also Märchen, das ist keine Agada. Gut. Wunderbar. Alle wollen bereits nach Hause. Ich auch. Nichts dagegen. Habe nichts dagegen. Denn ansonsten werde ich noch hier geschlagen. Gut, Nivsak.
Also eine Mitteilung für heute, liebe Freunde. Während dieser Woche von Pesach, April 22. bis 29. werden Mahlzeiten durchgeführt, die werden übertragen in den gewöhnlichen Chats, Kanälen. Der Plan für heute, 10.30 Uhr bis 11.35 Uhr Programm mit Dr. Michael Leitmann, 11.20 Uhr bis 11.40 Uhr Programm mit Dr. Michael Leitmann, 12 bis 13 Uhr der Mittagsunterricht, 17.30 Uhr bis 18 Uhr Tess und 19.30 Uhr bis 20 Uhr Zohar nach israelischer Zeit. Und wir werden den Unterricht mit einem Lied.
Caer y tu primavera es mi florecer, tu guerra es mi guerra también, y tu alegría es mi felicidad. Alayla shelcha, u alayla sheli, yareach mane gam lecha veli, haemet shebecha zo haemet shebi. הלבן שלך הוא הזכות שלי Todos juntos en un barco van Estamos tú y yo en el bien y en el mal solo juntos llegamos Kulanu yachad meota sira Ze ani veata בטוב וברע רק ביחד רק ביחד נגיע Tu sol es en mi una gran luz y tu lluvia es como un manantial Tu casa es un ancla de amor ese que hay en ti y que está en mí הכאב שלך הוא הסבל שלי האושר שלך זו השמחה שבי Tu miedo es un temblor en mí y tu mundo es todo para mí כולנו יחד באותה סירה זה אני ואתה בטוב וברע רק ביחד רק ביחד נגיע Todos juntos en un barco van Estamos tú y yo en el bien y en el mal solo juntos llegamos Kulanu yachad beota sira Estamos tú y yo En el bien y en el mal, rak beyachad, solo juntos llegamos todos juntos.